Guten Abend, Lust oder Frust, was Familie wertvoll macht, so eine Frage, ne? Ich habe mir so gedacht, bei vielen begann es mit Lust und bei manchen endete es in Frust. Ist manchmal so im Leben. Liegt auch dran, so an den Erwartungen manchmal, die wir Menschen so haben, und wir Menschen bringen einfach Erwartungen mit. Und wichtig daran ist, dass wir das auch so mitnehmen dürfen, dass eigentlich unsere selbstgemachten Erwartungen eigentlich nur enttäuschen können. Es gibt die allerwenigsten Erwartungen, die plötzlich dann wirklich getroffen werden und man sagt, Mensch, die sind auch erfüllt worden. Und so ist es natürlich auch im Leben. Ich habe heute noch was gelesen, sehr interessant, und das ja, ist wahrscheinlich auch wirklich so, ne? Wenn man so Statistiken anschaut, dass Leute, die dann einen festen Partner haben, die gucken dann plötzlich nicht mehr so auf ihren Körper. Erstaunlich. Wenn sie keinen festen Partner haben, dann sind sie sportlich. Also heute in unserer Gesellschaft, da guckt man drauf, dass man sich bewegt. Und dann plötzlich, wenn man dann einen festen Partner hat, verheiratet ist, so sagen manche Statistiken, dann guckt man da gar nicht mehr so richtig drauf, ne? Dann ist man scheinbar eben, naja, das muss ich mich nicht mehr anstrengen. Und vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen ein Bild, natürlich dann auch auf Beziehung, auf Familie. Ich muss mich da ja auch nicht mehr anstrengen. Also es kann sein, dass das ein Fall ist, der dann manchmal eben zu Frust führt. Ich find's interessant, dass die Bibel davon spricht von Anfang an, dass Gott, der einzige wahre Gott, das gewählt hat, von Anfang an durch Familie sein Reich zu bauen. Echt erstaunlich. Ganz am Anfang, er hat jetzt weder die Eva nur genommen oder einen Stein und gesagt, naja, das wird schon irgendwas werden, sondern sagt, nee, Mann und Frau, Adam und Eva, Noah, seine Familie, Abraham und Sarah, Jakob mit seiner Lea, die er nicht so mochte, mit Rahel. Und dann letztendlich, wenn man das mal so nimmt, dann Israel eben, dann aus dem heraus Maria und Josef. Auch erstaunlich, dass Gott es gewählt hat, in einer Familie Platz zu nehmen und in dieser Familie als Mensch groß zu werden. Und dann spricht die Bibel drüber, dass Jesus als Bräutigam gesehen wird, die Gemeinde Jesu als Braut, also die Menschen, die zu Jesus Christus gehören, jetzt nicht durch Taufe und auch nicht durch Konfirmation und auch nicht, weil ich halt zufälligerweise in einer christlichen Kirche groß geworden bin, sondern weil mein Herz Jesus gehört. Weil ich das erlebt habe, was die Bibel sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus Christus aufgenommen haben, nicht im Abendmahl aufgenommen haben, auch nicht durch die Taufe aufgenommen haben, sondern im Glauben aufgenommen haben, durch den Heiligen Geist, die von oben geboren wurden, die werden Gottes Kinder genannt. Das ist eine große Sache. Und diese Menschen, das ist Gemeinde Jesu. Und diese Gemeinde wird in der Bibel als Braut betituliert. Sehr interessant. Im Alten Testament spricht der lebendige Gott davon, dass Israel so seine Frau ist irgendwie. Er fühlt sich so als der Mann, so eine Gemeinschaft. Also kommt immer wieder dieses Bild von Familie hervor, nie von Individualisten. Und Familie zwingt ja eigentlich auch dazu und bringt auch dazu, und das ist ja eigentlich der Vorteil auch, dass ich lernen darf, und ich muss es lernen, in so einer Gemeinschaft zu leben. Und diese Gemeinschaft, die gute Gemeinschaft, die hat so einen Platz für Egoisten, weil wir sehen ja alle Egoisten. Aber in so einer guten Gemeinschaft werden Egoisten geschliffen. Ja, die werden nicht eingenordet, die werden geschliffen. Und da geschieht Veränderung. Und das ist das Tolle daran. Und interessanterweise ist es immer wieder ein Angriff auf die Familie, auf das Familienbild. Immer wieder. Heute brauchen wir Menschenzuzug aus Ländern, die die Familie noch hochhalten. Das ist sehr interessant. Wir bekommen heute billige Arbeiter nach Deutschland, die zuziehen, aus Ländern, die die Familie noch hochhalten. Deswegen haben die auch noch viele Kinder. Sehr erstaunlich. Ja, also Kulturen, die Familie zerstören, das Bild von Familie, das Verständnis von Familie, den Wert von Familie zerstören, haben keine Zukunft. Und es ist tatsächlich so, das kann man historisch belegen. Also muss man kein Christ sein. Und Familie zuallererst mal hat auch gar nichts mit Christsein zu tun. Gar nichts. Aber das kann ein wunderbarer Hinweis auf diesen Christus sein. Und ich glaube, das ist es auch. Weil Familie eben, wenn man die Bibel so nimmt, ursprüngliches Bild Gottes ist. Des Gottes, der sich in Christus geoffenbart hat. Für Zusammenleben. Für Schutz. Für Aufbau. Für Ermutigung. Für ein Fundament im Leben. Für Rückhalt. Für Versorgung. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen heute in den Großstädten eben irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes, es klingt immer so hart, aber das ist die Wahrheit, für viele einfach abgeschoben werden, eben in alten Pflegeheime. Wir brauchen heute eine Pflegeversicherung. Bei uns ziehen gerade junge Menschen zu aus Ländern, die brauchen noch keine Pflegeversicherung, aber diesen Segen werden sie auch noch bekommen. Wenn wir ihnen gelernt haben, dass Familie nichts wert ist. Wenn wir ihnen gelernt haben, dass Familie nur was ist, eben natürlich gesellschaftskritisch gesehen, soziologisch gesehen ist Familie natürlich was wert, weil wir, ist ja auch eine Wirtschaftskraft, Familie. Ja, und das merken wir jetzt langsam, da geht eine Wirtschaftskraft auch verloren. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir keine Kinder mehr. Wir bräuchten jetzt welche, die jetzt Opa und Oma noch pflegen. Es geht aber schlecht, weil wir eben niemanden mehr haben. Schon auseinandergebrochen. Wir leben in einer Gesellschaft, da wird hin und her gezogen, da werden ganz viele soziale Einheiten werden aufgebrochen, werden zerbrochen, werden auseinandergerissen. Das bringt es dann auch mit sich so, dass man irgendwo seinen Beruf wählen muss, man muss da irgendwo hingehen, damit man Aufstiegschancen hat. Und dann plötzlich ist man allein. Und es führt manche dazu in unserer Gesellschaft natürlich, die sagen, ich heirate überhaupt nicht mehr. München zum Beispiel ist die Hauptstadt für Single-Haushalte. Also es werden riesige Wohneinheiten gebaut, die haben nur Einzimmerwohnungen. Tausende werden da gebaut. Menschen, die im besten Alter hingezogen sind mit 20, 25, die dann 40 werden, 50 werden, 60 werden und alleine sind. Auch nirgendwo mehr einen Platz haben, wo sie hingehen können. Vereinsamen, förmlich vereinsamen. Das führt dazu auch, dass wenn Familie aufgesprengt wird, kommt es zur Vereinsamung. Interessantes Bild, was wir da haben. Also Familie ist was Gewaltiges. Die Bibel spricht oft davon, auch im Neuen Testament. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Nicht schlecht, wenn du es nicht mehr lernst, weil du keinen Vater hast oder keine Mutter, weil wir halt sagen, naja, wir brauchen das alles nicht mehr, dann scheint da auch keine Verheißung mehr drauf zu liegen. Dann ist die Verheißung weg. Also das geht tiefer. Es ist nicht nur, dass der Wirtschaftskraft verschwindet. Der verschwindet, und das ist meine feste Überzeugung, der verschwindet Gottes Segen. Gesellschaften demontieren sich selbst. Und es gibt Gesellschaften in dieser Welt, die leben noch ein biblisches Gottesbild oder Familienbild, ohne es überhaupt zu wissen. Sehr interessant. Ich war vor kurzem in Afrika gewesen, in Indien gewesen. Das ist ganz, ganz elementar für die noch, Familie zu leben. Aber natürlich durch die wirtschaftlichen Segnungen aus dem Westen werden die auch zu kleinen Individualisten und Egoisten erzogen. Das ist eben der Kapitalismus, unsere soziale Marktwirtschaft.
Wo ich bin, ist vorne. Und da kann man nicht so einen ganzen Pulk von Menschen mitziehen. Weil wir müssen kleine, kampfbereite Einheiten bilden in dieser Welt. Wir müssen irgendwie vorwärts kommen. Und wir merken das auch schon im ganzen System, auch in Deutschland. Ich merke das, unser Sohn hat studiert, der ist 28. Der hat in seinem Studium, der hat überhaupt keine Zeit gehabt, irgendwie Familie zu gründen. Und wir merken das, dass es immer fortschreitender ist. Biologisch gesehen wissen wir auch, tickt die biologische Uhr auch bei Frauen. Irgendwann ist es eben vorbei, dass man sagt, risikolos Kinder noch zu bekommen. Und dann sagen manche, naja, jetzt weiß auch nicht, ob sich das jetzt noch lohnt. Jetzt haben wir gerade mit unserem Studium sind wir fertig und naja, aber jetzt habe ich ja auch studiert, jetzt will ich das ja auch anwenden und das soll man ja auch. Jetzt haben wir uns auch ein Haus gebaut. Jetzt haben wir uns auch zwei Autos gekauft, wir sind ja zwei Leute. Und jetzt, wie machen wir das jetzt? Naja, dann lassen wir das. Ich meine, und außerdem in diese Welt noch Kinder zu setzen, das höre ich auch vermehrt. Das höre ich auch von Menschen vermehrt, die leider vermehrt, die sogar sagen, Mensch, ich glaube an den Gott der Bibel. Aber die sagen, Mensch, ich habe so eine Furcht vor dieser Welt, da setze ich gar keine Kinder mehr rein. Aber lebe dann so mein eigenes Leben. Was ist das? Wie wird es werden, wenn wir dann alt werden? Und ich frage mich, für was habe ich das jetzt eigentlich alles gemacht? Ja, ich habe zwar ein großes Haus, weil das muss ja auch groß sein. Das ist nicht, dass es dann wenigstens klein bliebe, dieses Haus, das wir bauen. Nee, das muss schon groß sein, weil wir haben das Geld dafür. Und gerade sind die Kredite eh günstig, desto können wir richtig dann, also da wäre mir dumm, wenn man es zu klein baut. Also kann man richtig investieren, da muss man ja schon klug sein. Und wir sind ja zwei Verdienende und alle beide haben eigentlich gute Berufe. Also warum dann nicht ein bisschen größer? Ja, so eine Sauna noch mit drin und ein kleines Solarium. Eigentlich nichts Schlechtes, ich meine. Ja, und da jetzt noch, weiß auch nicht, noch zwei, drei Kinder, fast so ein bisschen störend. Jetzt, wo wir im besten Alter sind und können das genießen. Und das sollen wir jetzt auch noch, naja, ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau. Und dann merken wir, wie all diese Gedanken plötzlich das bestimmen, auch das Familienbild. Das ist das eine und das andere natürlich dann auch das gesellschaftsgemachte Familienbild, auch eigentlich von einer Minderheit, die plötzlich die Mehrheit bestimmen möchte. Das hören wir auch, so leid es uns allen tut, aber das muss man ja auch sagen, auch selbst in der Kirche, die es eigentlich besser wissen müsste, also die ganz oben dran sind, ne? Plötzlich kommen sie mit ganz interessanten Ideen. Warum? Weil diese Ideen eben auch vorherrschen. Die Gesellschaft bestimmt den Ton. Nicht mehr Gott, sondern die Gesellschaft bestimmt den Ton. Und wir müssen Gott irgendwie in die Gesellschaft noch transportieren. Aber den können wir nur transportieren, wenn er auch reinpasst, so dieser Jesus. Und wenn der jetzt die ganze Zeit bei uns bleiben will, ist ein bisschen, weiß auch nicht, unangenehm. Ja, wenn der auch nur unser Leben bestimmen möchte, Weihnachten schon, das ist eine super Sache. Also wer wird von uns aufs Weihnachtsfest verzichten? Ostern ist auch schön. Osterferien. Hoffentlich liegt da noch ein bisschen Schnee, dann können wir ein bisschen Skifahren gehen. Weihnachten war eigentlich jetzt nicht so schön, weil kein Schnee lag. Naja, es war jetzt nicht so, aber naja. Ja, also da passt es schon rein, so dieser Jesus. Und dann so das 13. Monatsgehalt, das ist auch eine super Sache. Aber wirklich klasse. Da würde ich jetzt auch nicht gerade drauf verzichten wollen. So Weihnachtsgeld. Ja, und die Zulagen, und denen ich bekomme, wenn ich über diese Feiertage arbeite und so. Ja, würde ich eigentlich sagen, preis Gott für das Geld. Nö, steht mir ja zu. Also diese Gedanken, die da alle mitspielen, ist sehr interessant. Also so ein bisschen im religiösen Bereich können wir ihn noch sehen. Ein bisschen Tradition braucht man schon noch. Auf dem Dorf sowieso. Wir sind ja keine Heiden. Bestimmen darf er uns nicht. Das wäre ungünstig. Er darf auch nicht unsere Sicht vom Leben bestimmen. Das wäre auch ungünstig. Er darf auch nicht unsere Sicht von Gesellschaft bestimmen. Wäre auch ungünstig. Obwohl er gute Gedanken hat, sagten mal so Leute, ne? Er soll irgendwie gute Gedanken haben. Aber wir machen es selbst. Und es ist ein sehr interessantes Anspiel. Und wir lachen zwar drüber, aber so ist es ja in vielen Leben. Und es passt so in diese ganzen Themen mit hinein, die wir so haben an diesen Abenden von gestern begonnen, auch so mit dem, was man eigentlich so, was wir für Werden hinterherrennen. Und das hat ja auch was mit Familie zu tun, weil diese Werte bestimmen ja dann letztendlich auch, wie wir Familie leben. Diese Werte bestimmen dann auch, ob diese Familie eben Lust oder Frust wird. Die Werte, die ich im Leben selbst habe, den Wert, den ich selbst vermittle, ob ich meinen Wert als Mann, als Ehemann, meine Frau, meine Ehefrau vermitteln kann und in dieser Familie dann eben das Wert auch an die Kinder vermittelt wird und dass Kinder eben auch wertvoll sind. Nicht bloß so eine Beigabe, damit wir das Kindergeld noch haben. Und sonst nörgeln sie nur rum. Aber preis Gott, gibt es jetzt bald die Ganztagsschule, von daher haben wir die dann auch weg, die Nörgler. Die können dann abends heimkommen und hoffentlich sind sie dann müde. Und wenn nicht, setzen wir sie vorm Computer und dann, dann haben wir auch unsere Ruhe. Ja, und das ist gar nicht mal so, das ist sehr plakativ, was ich jetzt sage, aber das ist gar nicht mal so selten, dieses Familienbild. Gar nicht mal so selten, weil ich muss ja mein Hobby auch noch frönen. Ich meine, jetzt habe ich mal ein Hobby. Wir müssen ja Hobbys haben. Wir müssen Aerobik haben und müssen mit unserem Mountainbike rausgehen. Dann muss ich mit meinem Rennrad fahren und dann muss ich dies noch machen und jenes noch machen. Und heute sind ja eh so nach Weihnachtszeit sind so die in den Sportstudios eh so die Angebote ziemlich günstig. Und da habe ich mich halt eingeschrieben. Da muss ich auch hin. Bezahle ich auch dafür. Und dann merken wir plötzlich, das ist eigentlich fast störend, dass da noch jemand da ist. Aber wenn gar niemand mehr da wäre, würde es mich auch stören. Weil dann wäre ich ja allein. Und der Mensch ist eben nicht zum Alleinsein geschaffen. Der Mensch ist immer auf Beziehung angelegt. So ist der Mensch geschaffen von seinem Schöpfer. Auf Beziehung. Und es ist kein Zufall. Das ist auch nicht ein Schicksal der Natur, sondern es ist so gewollt. So sind wir angelegt. Dass wir ein Gegenüber haben. Ein Gegenüber, mit dem wir uns auseinandersetzen können, mit dem wir uns zusammensetzen können. Ein Gegenüber, an dem wir wachsen können. Ein Gegenüber, für das wir sorgen können. Ein Gegenüber, das für mich sorgt. Gegenüber dem ich Wert vermittle und gegenüber das mir Wert vermittelt. Und das ist eigentlich ein wunderbares Fundament für eine Gesellschaft. Und diese Gesellschaften, die haben Zukunft. Und das kann man eben, da kann man Soziologen zitieren, die sich Gedanken darüber machen, wie das dann aussieht in so Gesellschaften, wenn es individualistisch wird. Und jeder praktisch seinen eigenen Träumen nachjagt. Und so sind wir ein bisschen in der westlichen Welt, wir sind mittlerweile Jäger unserer Träume geworden. Ja, jeder hat so seine eigenen Träume von dem, was Glück bedeutet. Und denen jagen wir dann nach. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Wieder so ein Bild aus dem Neuen Testament, wieder von Familie. Und es zeigt uns schon, das ist auch Arbeit. Also Familie ist auch Arbeit. Aber jetzt soll ich da auch noch dran arbeiten. Ich habe schon einen Fulltime-Job. Und meine Frau hat ja auch schon einen Fulltime-Job. Und jetzt sollen wir da auch noch dran arbeiten. Dann lassen wir es lieber. Das ganz Tragische, was ich vor kurzem erlebt habe, was heißt vor kurzem, das ist schon eine Weile her, zwar im Herbst, war das so gewesen, kam ein Mann auf mich zu und sagte, Heinz, wir lassen uns jetzt scheiden. Und ich sagte, wieso denn? Ne? Ist was Schreckliches passiert? Also hat sie einen anderen Mann, hast du eine andere Frau? Nö, nicht. Aber wir können nicht mehr miteinander reden. Ist das ein Grund zum Scheiden? Ja, ja, wir waren sogar bei einem Therapeuten gewesen und der Therapeut sagt, Sie wollen ja auch glücklich sein. Das wollen Sie doch, oder? Jo. Ist es Glück, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat? Nö. Also sehen Sie, dass es kann gut sein, dass Sie den verkehrten Mann geheiratet haben und Sie haben die verkehrte Frau geheiratet. Es war halt gerade bei Ihnen so. Sie waren eben gerade bei so einem Therapeuten. Gibt es auch andere. Aber so war das. Naja, und es war auch ein christlicher Therapeut, weil im Schwaberländler, da geht man schon zu einem christlichen Therapeuten. Und dieser Therapeut sagte, aber Gott hat uns doch darauf angelegt, dass wir glücklich sind. Und Ehe ist doch eigentlich dafür da, dass man glücklich ist. Und Sie sind ja nicht glücklich. Also wissen Sie, ich denke, Sie haben einfach jeweils den verkehrten Partner geheiratet. Und es kann gut sein, dass Gott für Sie noch einfach die Frau des Lebens hat, sagte er zu dem Mann, ne? Und zu der Frau sagte er, und es kann gut sein, dass Gott noch den Mann des Lebens für Sie hat. Von daher, wissen Sie, anstatt unglücklich zu bleiben, lassen Sie sich doch scheiden. Sie haben sich tatsächlich scheiden lassen. Es ging ruckzuck. Da war natürlich noch ein bisschen der Krieg so ums Haus, weil das war groß. Und jetzt, was machen wir jetzt damit? Ne? Das war nicht dumm. Das war ein bisschen ungünstig aufgeteilt. Schwierig, schwierig. Ah, das hat man nicht so bedacht. Aber das haben wir dann auch hinbekommen, weil wir haben genug Geld, konnten wir uns einen guten Rechtsanwalt leisten. Und wir haben uns einst mal versprochen, wir bleiben zusammen in guten wie in schlechten Zeiten. Bis der Tod uns scheide. Aber es war halt dann in unserem Leben so, wie es mal der bekannte, ehemals bekannte Fernsehpfarrer Jürgen Fliege sagte, ne? Das sollten wir eh aufhören, diese ganze Sache da mit bis zur Tod und Scheide. Wir sollten sagen, in der Formel eigentlich einfügen, bis die Liebe eben aufhört. Und dann, wenn es so ist, also wenn die Attraktivität, er meinte das auch dann schon so, ne? Wenn die Attraktivität verloren geht, eben weil man dann schon einen Partner hat und sagt, naja, jetzt muss ich keinen Sport mehr machen. Also dann irgendwann vergeht halt mal die Attraktivität, ne? Verschwindet sogar meine Schönheit, ist halt so. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber es ist die Wahrheit, ne? Aber dann ist es irgendwann weg. Und was bleibt dann? Und jetzt habe ich mir so lange schon die Anti-Aging-Creme drauf geschmiert und trotzdem kommen die Fältchen. Gell, da passt doch irgendwas nicht. Ich habe schon versucht, mich richtig zu ernähren und zu Hause einen Heimtrainer noch hingestellt. So einen Nordic-Trainer und Nordic-Walking habe ich auch begonnen und alles Mögliche. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, du siehst auch nicht mehr so aus, wie du mal ausgesehen hast damals. In das Kleid würdest du nie mehr reinpassen. Ah, nur so nebenbei, du in deine Anzughosen auch nicht mehr. Aber dann kommen so die kleinen Nicklichkeiten. Ne? Wir merken, wie das ist. Wir wollen zusammenbleiben, in guten wie in schlechten Tagen. Das haben wir uns versprochen. Und wir haben ja gesagt, wir haben sogar noch Gott um Hilfe gebeten. So war uns Gott helfe. Aber unter Umständen kannten wir diesen Gott gar nicht, von dem wir sagten, so war Gott uns helfe. Das ist das große Problem manchmal in diesen Dingen dann, wisst ihr? In der Notzeit wird es plötzlich deutlich, wen kenne ich eigentlich wirklich? Was ist mein Anker, an dem ich mich festmache? Und da wird es dann deutlich in unserem Leben, ob Christus eben unser Anker ist im Leben oder nicht. Oder ob mein Lebensschiff eben aufs Lebensmeer hinausgetrieben wird. Und hier mal vor Anker geht und dort mal vor Anker geht und da mal vor Anker geht. Und dazu passt eben dieses Bild, dieses althergebrachte Bild, dieses altbackene Bild von Familie eben nicht mehr. Weil das ist nur störend. Da kann man sich nicht entwickeln da drin. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und wir sehen das aber eben an diesen ganzen Fragestellungen, was da auch dahinter liegt. Eben Familie, schrieb ich mir mal auf, ist eben, hat eine soziale, von der Gemeinschaft her auch, eine schützende, eine erzieherische, eine festigende, sogar eine politische, eine religiöse und eine vertrauensfördernde Funktion. In der Familie, wie gesagt, da muss ich lernen. Deswegen sagt Gott ja auch, und seid fruchtbar und mehret euch. Schwierig in einem Land, in dem man dann sagt, naja, ich weiß gar nicht, 1, wie viel Kinder auch immer. Ich meine, Kinder habe ich noch nie gesehen, aber so ist es dann. Ja, das gibt Menschen, die würden gerne Kinder haben, die können keine Kinder haben, das stimmt. Und das ist eine Tragik. Und es gibt Menschen, die könnten Kinder haben, die wollen aber gar keine. Oder halt gerade eins. Und das Zweite, das war so ein Zufall. Das ist uns irgendwie zugefallen, aber wir mögen es auch. Das ist tragisch manches Mal, wenn ich in so Familien sitze, wenn das plötzlich so nachgeschoben wird. Aber wir haben es dann auch angenommen. Also fast ein tragisches Schicksal. Weil das hat man gar nicht geplant. Weil geplant war, dass die Oma sich um die Tochter oder den Filius kümmert. Das war die Planung. Aber jetzt sind zwei da und die Oma ist ein bisschen überlastet damit. Oder aber wir können gar nicht mehr, weil die Oma eben gar nicht da ist. Wir würden ja gerne, wenn wir eine Oma hätten, aber jetzt haben wir keine Oma. Von daher ist ja ganz klar, wer passt auf die Kinder auf? Ein großer Kampf. Und dann merken wir, dass schon das Soziale auch verloren geht. Eine schützende Funktion. Ich sagte das gestern Abend kurz, dass meine Kinder sagen, das Größte, was sie erlebt haben, war, dass die Mama immer zu Hause war. Immer. Und das haben wir uns fest vorgenommen, dass meine Frau nicht arbeiten geht, weil das Arbeit genug ist. Gewaltige Arbeit, ist die größte Arbeit, die ein Volk überhaupt haben kann. Dass Frauen zu Hause sind, Kinder erziehen, den Mann noch miterziehen. Die Hemden bügeln. Also dieses Klischeebild, ja, das wir nicht so gerne mögen. Das wollen wir auch nicht bewegen, dieses Klischeebild. Aber nehmen wir das mal. Einen Rahmen bilden, dass einfach jemand nach Hause kommen kann. Nach Hause. Aber mittlerweile ist es ja so, habe ich jetzt vor kurzem in der Zeitung am Bodensee gelesen, in der Schwäbischen Anzeiger oder wie das Blatt auch immer heißt. Ne? Und da ist jetzt die überforderten Männer, die eigentlich Hausmann sein wollen und auch sollen, weil das ja von der Gesellschaft auch so betituliert wird. Ja, die müssen auf die Kinder aufpassen. Die bringen sich natürlich auch in der Spülmaschinen-Ausräumeinheit mit ein. Mehr oder weniger erfolgreich. Ja, und dann auch noch, die Hemden müssen auch gebügelt werden. Ich bin ja auch berufstätig, ich mache ja auch was. Und es sagte mal eine Frau, die sagte das mal, was haben sie denn gemacht, bevor sie gearbeitet haben? Da habe ich meine Kinder großgezogen. Ach, gibt es denn auch noch? So ungefähr. Und wir sehen das ja, dass wir in einer Gesellschaft leben und das ist ein typisches Bild auch. Das Römische Reich war genauso und das sind natürlich jetzt alte Kamellen, die ich da bemühe, aber es ist die Wahrheit. In denen das einfach keinen Wert mehr hatte. Es hat keinen Wert gehabt. Wir wollten Brot und Spiele, wir wollten es schön haben. Und da passen diese alten Klischeebilder eben nicht mehr. Und deswegen wird es auch nicht aufgewertet. Nee, das müssen wir noch abwerten. Und die es aufwerten wollen, das sind die Ewiggestrigen. Die Ewiggestrigen, die sind's. Die immer das Heimchen am Herd bemühen. Die Frau, die sich nicht wehrt, die landet am Herd. Ja? Die das so bemühen. Und dabei ist es so eine wunderschöne Sache, Familie, schützende Funktion. Aber da muss ja jemand da sein. Und wenn beide überarbeitet nach Hause kommen, was kommt dann? Und das sagen eben manche dann lasse ich es lieber. Manche Kinder können zum Beispiel gar keine Familien mehr gründen, weil sie eigentlich bindungsunfähig geworden sind in unserer Gesellschaft. Man spricht von einer Generation, die eigentlich bindungsunfähig ist. Die wollen sich nicht einlassen. Aus was für Gründen auch immer, sind die allermöglichsten Gründe. Eben weil ich mein Leben auch selbst gestalten kann. Das hat immer was mit Unmoral zu tun. Das hat einfach was mit den Möglichkeiten des Lebens zu tun. Ich kann alles machen. Ich kann mir meine Zeit selbst vertreiben. Ich brauche niemanden. Ich brauche keinen Zeitvertreiber. Und ich brauche eigentlich die Familie auch nicht mehr als schützende, als soziale Einheit, weil ich bin ja genug versichert. Ich brauche keine jemanden, der für meine Ernährung noch sorgt. Muss nicht sein. Ich habe das alles. Deswegen habe ich ja die Versicherungen abgeschlossen. Im Falle eines Falles ist genug Geld da. Erzieherische Funktion. Wer erzieht denn die Kinder? Das ist eine wichtige Frage. Wer erzieht denn unsere Kinder noch? Eben, wenn sie schon in die Krippe gegeben werden müssen. Ganz früh. Wer erzieht sie dann, die Kinder? Wir? Nee, wir haben eh keine Zeit dazu. Und wir haben gedacht, das Kind kommt dann auch ordentlich nach Hause. Ne? Jetzt bringt es noch solche Schimpfworte mit. Boah. Da kannst du ja erstmal für eine lange Zeit auf kein Familienfest mehr gehen. Weil du weißt dich gerade zu benehmen. Ja, wir haben nur immer gesagt, Herr Jesus, sei du unser Gast. Ne? Und jetzt kannst du das gar nicht mehr. Total vergessenes Gebet. Ne? Haben wir auch nicht mehr gebetet miteinander, weil wir waren ja eh nie zusammen beim Abendessen oder beim Mittagessen. Unser Leben war auf Erfolg ausgelegt. Und wir haben es gar nicht begriffen. Wir haben es gar nicht gemerkt. Wir haben es gar nicht gesehen. Wir haben die Kinder den Fremderziehern überlassen. Die eben dann vor dem Fernseher sitzen und gute Zeiten, schlechte Zeiten schauen. Und überall, wenn man heute einen Fernseher andreht, da braucht man, also eine quotengeschiedene Familie brauchen wir. Dann brauchen wir eine Quoten-Patchwork-Familie, wie man das so nett nennt, ne? So eine Patchwork-Decke, die auch so nett ist, weil so kunterbunt ist. Dann brauchen wir ein Quoten-Lesben, Quoten-Homosexuelle da drin, Männer und Frauen, das brauchen wir alles. Und das sind die Erzieher unserer Kinder. Das brauchen wir einfach. Und jetzt können wir drüber schimpfen, aber wenn wir den Kindern praktisch nichts anderes mehr anbieten und sagen, ja, so ist diese Welt eben, die ist eben so. Aber wir haben die Möglichkeit, dem Kind einen ganz anderen Rahmen zu bieten. Wir haben die Möglichkeit, anders zu leben. Wir haben die Möglichkeit, eine festigende Rolle zu übernehmen. Wir haben eine Möglichkeit auch tatsächlich diese religiöse Rolle zu übernehmen. Wie viele Kinder, inklusive meines selbst, habe ich mal meinem Vater gesagt, wurden zum Taufstein getragen und beim Taufstein wurde versprochen, dass dieses Kind im christlichen Glauben erzogen wird. Wurde dort versprochen. Eigentlich müssten die Kirchen voll sein. Ich bin nicht im christlichen Glauben erzogen worden. Wir haben nie Bibel miteinander gelesen, wir haben nie gebetet miteinander. Wir sind nie miteinander in die Kirche gegangen. Das einzige Mal, als meine Eltern mit mir in die Kirche waren, das war zu meiner Konfirmation. Und dann haben eben andere die Erziehung übernommen, von der Weltsicht. Wenn wir es nicht tun, es tut garantiert jemand anders. Es tut garantiert jemand anders. Und es ist doch eigentlich schade, wenn wir überlegen, was das für ein wunderbares Bild hat, eben Familie, wenn wir es drauf richten. Von ganz Anfang der Bibel, immer Familie, spielt immer eine Rolle, immer eine Rolle. Immer eine Rolle. Und das, was Gott wichtig ist, wenn das für ihn so eine große Rolle spielt, Für ihn, für den es gar keine Rolle spielen müsste. Wie viel mehr für uns sterblichen, begrenzten Menschen? Wie viel mehr für uns? Und darunter fällt natürlich dann auch dieses ganze Bild auch, was Ehe bedeutet. Ehe eigentlich ein Bild für Ewigkeit, Ehe ein Bild für Recht, für Gesetz. Ehe, das ist ein althochdeutsches Wort, das sowas bedeutet wie Ewigkeit. Das ist für auf Ewigkeit angelegt. Also es kommt aus einer ewigen Welt. Das ist so ein Bild des ewigen Gottes für Menschen, das so zusammenbleibt. So ein wunderbares Bild. Es ist eigentlich ein Bild auch für Recht und Gesetz, Ehe. Fürs Recht und Gesetz Gottes. Weil so habe ich mir das vorgestellt, sagt der lebendige Gott. Eben, dass ihr seid aufeinander angewiesen. Ihr seid darauf angewiesen, dass ihr miteinander lebt, tatsächlich in guten und in schlechten Zeiten. Bis der Tod uns scheide. Und Jesus spricht davon, dass am Ende der Zeit, sagt er in Matthäus Kapitel 24, Vers 12, sagt, das Gesetz wird abgeschafft. Und damit meint er jetzt nicht das zivilrechtliche Gesetz, sondern er meint das Gesetz Gottes. Das Gesetz wird abgeschafft. Wir spielen selbst Gott. Wir spielen die, wir sind ganz intelligente Menschen, dafür haben wir auch studiert. Deswegen haben wir auch Soziologie studiert. Wir haben alles Mögliche studiert. Und von unserem Wissen her können wir theoretisch sagen, was richtig ist. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, dass die Theorie und die Praxis sehr weit auseinanderklafft. Und es ist so ein konstantes Sich-Trennen von Ewigkeitswerten. Warum? Weil die Welt dazu geneigt ist, immer den Zeitgeist nachzurennen. Wir nennen es bei uns so in unserer Gesellschaft so einen postmodernen Humanismus. Und der postmoderne Humanismus, das bedeutet, der Mensch ist das Maß aller Dinge, nicht mehr Gott ist das Maß aller Dinge, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Also bestimmt der Mensch auch, was eben gerade gängig ist, was recht ist. Der vergängliche Mensch bestimmt, was recht ist. Und die alte Frage kommt auch immer mit natürlich, sollte Gott gesagt haben? Und dann kommen natürlich auch ganz intelligente Aussagen. Die Aussagen sagen, ja, man muss doch heute, wir leben im 21. Jahrhundert, das hat man mittlerweile schon festgestellt. Also nicht mehr im 20., sondern im 21. Jahrhundert. Und wir müssen noch heute ein bisschen diese ganze Weltschau ein bisschen im 21. Jahrhundert anpassen. Und gerade so, ihr Christen, ihr müsst doch ein bisschen, ist ja euer Gott, den müsst ihr doch ein bisschen anpassen. Nur der Gott, der in Christus Mensch geworden ist, der ist zeitlos. Der lässt sich nicht anpassen. Der ist unbequem für den Zeitgeist. Aber jeder, der sich auf seinen Geist einlässt, auf den Heiligen Geist, der merkt, das ist eigentlich gar nicht so unbequem. Das ist eigentlich wohltuend. Plötzlich bekomme ich eine richtige Gewichtung von mir selbst, den Menschen um mich herum. Plötzlich habe ich gute Werte in meinem Herzen. Die Werte Gottes. Die Werte des Reiches Gottes, die eben verloren gegangen sind durch den Sündenfall. Und der Mensch versucht, mit seinen allermöglichsten Formen diese Werte ein bisschen zu imitieren. Ehe, aus der eben dann auch so Familie entsteht, eigentlich nach biblischem Sinn, hat auch was mit Treue zu tun. Trauen, sich trauen. ist eigentlich das Wort Treue. Und würden wir sagen, Treue ist unzeitgemäß? Treue mag nicht mehr das Sinnbild der Gesellschaft sein, weil das merken wir, selbst ein ADAC kannst du nichts mehr glauben. Ne? Aber Treue ist doch zeitgemäß. Das will doch jeder von uns, dass er mit treuen Menschen zu tun hat. Ich möchte doch nirgendwo hingehen. Ich will doch nicht zum Bäcker gehen. Ich will ein Brötchen kaufen oder wie man es ja immer so sagt, ne? Im Dialekt. Und ich bekomme ein Riesenbrot. Und die Frau schaut mich an oder der Mann und sagt, nee, das ist ein Brötchen. Jetzt können wir es mir ruhig glauben. Bei uns sind es halt Brötchen. Kostet ein bisschen mehr als bei den anderen. Ist ja ein bisschen größer. Ja, es ist ein dummes Beispiel. Aber ich nehme mal so ein Beispiel. Wir wollen doch Treue. Wir wollen doch treue Menschen in dieser Welt. Und das ist so ein Bild. Das ist ein Bild von Gott, weil er treu ist. Er kann sich selbst nicht verleugnen, sagt die Bibel. Und wenn ich gute Familien haben möchte, dann brauche ich diesen treuen Gott im Zentrum. Weil dieser treue Gott, der bildet es dann auch aus. Das ist sein Leben, das ist sein Wesen. Sein Wesen ist auf Beziehung angelegt. Lasst uns Menschen schaffen. Schon ganz am Anfang der Bibel. Und er ist treu. Das ist sein Wesen und das soll in Familie deutlich werden. Und das ist die große Chance für Familie. Dass treue Beziehungen gepflegt werden, dass treue junge Menschen heranwachsen können, weil sie treue Eltern haben. Nicht fehlerlose Eltern, aber treue Eltern. Eltern, die auch kämpfen darum, treu zu sein. Weil eine Gesellschaft und Zeitgeist, der von der Untreue geprägt ist, der richtet ja auch was mit uns an. Wir dürfen ja nicht so tun, als wenn das nichts mit mir anrichten würde. Ich war mit einem Geschäftsmann zusammen und er sagte mir, schau Heinz, in dem Geschäft, in dem ich gearbeitet habe, da ging es da um 138 Millionen Euro. Und dann sagte mein Chef, da kann man doch mal das Auge zudrücken. Und ich habe das Auge zugedrückt, sagte er. Und dann ging ich nach Hause. Ich konnte mir selbst kaum mehr im Spiegel schauen und ich konnte meinen Kindern, was will ich von meinen Kindern erwarten, wisst ihr? Was will ich von ihnen erwarten, wenn ich schon nicht so bin? Und es schrieb ein Soziologe, der schrieb, wir sagen oft, die Kinder werden immer schlimmer, aber warum sind denn die Kinder so? Die leben doch nur, was die Eltern leben. Die sind doch eigentlich nur ein Abbild. Von dem Platz, an dem sie aufgewachsen sind. Und es ist das Deutliche. Und viele Menschen, die eigentlich gar nicht mehr mit Treue zu tun haben. Da können wir schon im Fußballclub anfangen. Schon die Kleinen, die donnern schon da draußen rum, schreien an den Schiedsrichter dran rum. Ne? Weil die Väter auch draußen stehen und reinbrüllen. Und es nehmen die dann mit. Und da ist jeder ein kleiner Jürgen Klopp. Ich mag ihn, ne? Aber ich glaube, er mag sich selbst manchmal nicht, wenn er seine Fotos sieht. Wie man das Gesicht so verzerren kann. Aber das spielt ja keine Rolle dann bei den Leuten. Und das ist die große Chance auch für Familie, Menschen heranzuziehen, die Persönlichkeiten sind, Charaktere wieder. Keine Egoisten. Aber junge Menschen, die gelernt haben, in so einem sozialen Umfeld groß zu werden. Junge Menschen, die gelernt haben, zu teilen. Junge Menschen, die gelernt haben, aufeinander Acht zu geben. Junge Menschen, die gelernt haben, dass sie nicht das Maß aller Dinge sind. Sondern wenn ich ein Egoist bin, gefährde ich eine ganze Gemeinschaft. Und ich bin der persönlichen Überzeugung, das lerne ich eigentlich nur, wenn ich auf diesen einen treuen Gott vertrauen kann. Und das Erstaunliche ist tatsächlich eben, dass, glaube ich, dass viele Gesellschaften das leben, ohne es überhaupt zu wissen, was das für ein Bild ist, das sie leben. Aber die wissen, wenn wir es nicht leben würden, würden wir zugrunde gehen. Wir würden so sein wie die, zu denen wir hingehen zum Arbeiten. Ich komme aus Polen und so nenne ich das jetzt mal. Das sind ganz praktische Beispiele, ihr Lieben. Ich komme aus Polen und pflege diese alte Frau zu Hause, weil die Tochter dieser alten Frau, die hat keine Zeit dafür. Die bezahlen mich sogar dafür. Aber sie und ihr Mann, die müssen den großen Zielen nachlaufen. Und dafür verdienen sie dann auch die 150 Euro oder 250 Euro, die sie mir dann geben können. Aber sie laufen den großen Zielen nach. Ich habe ein ganz praktisches Beispiel im Kopf. Aber das ist doch Familie, dass wir füreinander sorgen. Und es geschieht, wenn dieser treu sorgende Gott das Zentrum ist. Es lohnt sich, da wieder drüber nachzudenken. Welchen Gott laufen wir eigentlich nach? Und ich schimpfe da nicht über den Uli Hoeneß oder über unsere Politiker. Ich muss auf mich selbst schauen. Welchen Gott laufe ich nach? Und es hat mir leid getan, als mein Vater sagte, er hat eine Pflegeversicherung abgeschlossen. Ihr braucht euch nicht um mich kümmern. Es hat mir echt leid getan, weil ich weiß, wenn mein Vater Pflege braucht, werde ich alles aufgeben. Das haben wir auch so besprochen, meine Frau und ich. Und werden einfach nach Hause gehen. Und werden meinen Vater pflegen, weil der hat mich ja auch großgezogen. Der hat auch alles für mich gegeben. Und ich glaube ganz fest, dass wir, meine Frau und ich, das im Herzen haben, weil wir diesen einen treuen Gott kennenlernen durften, der auch alles verlassen hat, um sich um die zu kümmern, die zerschlagen sind, die das Glück suchen, was Festes im Leben. Liebe, jemand, der sich um mich sorgt. Wir haben Jesus Christus gefunden. Und das kann ich von Herzen sagen, dieser Jesus hat unser Leben verändert. Unsere Schau zu unserer Familie, den Wert auch von unseren Eltern. Und da bin ich dankbar dafür, wohlwissend. Das kann eine große Aufgabe sein. Aber das ist ein Bild des treuen Gottes. Der hat keine Versicherung abgeschlossen für mich. Er hat sich selbst um mich gekümmert. Und das ist für mich ein wunderbares Bild. Und eine wichtige Frage, mit der möchte ich euch heute Abend entlassen: Welchen Gott laufen wir wirklich nach? Welcher Gott bestimmt unser Lebensbild? Dieser ewige treue Gott? Oder irgendeiner? Und wenn es irgendeiner ist, dann ist es gut, wenn man, und es ist Zeit, zu dem zu kommen, der einzig wahre ist. In Jesus Christus. Der Leben gibt und unsere Herzen zu den Herzen macht, die sie eigentlich gedacht hat, aus denen seine Liebe, seine treue Fürsorge deutlich wird. Und das ist Stabilität für eine kleine Familie, für eine kleine Zelle, für eine ganze Gesellschaft. Und das ist die Wahrheit. Und eine andere Wahrheit gibt es nicht. Möge Gott uns segnen, dass wir allein ihm vertrauen dürfen. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass du dieser ewige, treue Gott bist. Und ich danke dir, Herr, dass du aus uns Menschen machen möchtest, die treu sind. Dass du aus uns Menschen machen möchtest, die vielleicht tatsächlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben, ganz anderen Werten eben nachlaufen. Herr, weil wir vielleicht nur Menschen sind, die nur so eine irdische Heimat haben und halt aus dem bisschen irdischen Leben alles herausholen müssen, was so herauszuholen geht. Weil wir unter Umständen Menschen heute Abend auch hier haben, die keine himmlische Heimat haben. Herr, ich bitte dich, dass du den Himmel öffnest, Jesus, dass du unsere Herzen ansprichst, berührst, unsere Sehnsucht gibst, Menschen zu sein, Menschen zu werden, Menschen noch mehr zu werden, die von deiner Treue bewegt sind, ergriffen sind von deiner Treue, ergriffen von dem Gott, der sich erbarmt hat über diejenigen, die in der Finsternis sitzen. Lass uns Menschen sein, Herr, die nicht bloß gute Vorschläge haben für diese Gesellschaft, sondern Menschen, die Pfeile sein dürfen in so einer Gesellschaft. Und ich glaube, das können wir nur, wenn in uns der Gott lebt, der die Wahrheit ist, der das Recht ist, der die Gerechtigkeit ist, die Weisheit ist, die Erkenntnis. Und es bietest du uns alles an. Und ich danke dir für die jungen Menschen, die hier sind. Herr, dass, wenn es junge Menschen sind, die sich auf dich verlassen, Menschen sein dürfen, die Mut haben dürfen, diese Gesellschaft, Familien zu gründen, einfach einen Pfeiler zu setzen, der anders ist. Und nicht aus Protest, sondern aus Liebe, aus Überzeugtheit, dass es sich lohnt, weil du lebst und regierst. Amen.